Ja, vielen Dank für eure Inputs, Annette, Aaron, für diese Lobpreiszeit, in die du uns geleitet hast, Andrea. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid und es gewagt habt, zu diesem Thema zu kommen, ehe es zu spät ist. Bergpredigtserie, sechster Teil. Zu spät kann es schon sein. Stellt euch vor, da ist eine Vase und du sollst nicht Vasen zerbrechen. Das lernen die Kinder schon von klein auf. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Oder? Eigentlich wissen die Eltern, nein, es gibt Schlimmeres. Aber es war die Vase der Oma. Was immer. Stellt euch vor, hier war eine Vase, wunderschön aufgestellt, und die Kinder spielen mit einem Ball. Was passiert? Ich habe das in YouTube gefunden. Und jetzt schaut.
Du alles weg.
Weg, wegschauen, schnell. Ja, man sollte Vasen schützen, ehe es zu spät ist. Wie zum Beispiel, indem man die Vasen vielleicht da oben hinstellt oder in die Abstellkammer, wo nichts passieren kann. Eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, man könnte den Kindern verbieten zu spielen. Das wäre was für Eltern, hä? Wow, cool. Dritte Variante, man könnte auch einfach Plastik nehmen. Eine Plastikvase, das wäre doch was. Nun, mal schauen, was das mit unserem Thema heute zu tun hat. Ich möchte mit euch in diesen Text hineinkommen, der Bergpredigt. Ich lade euch ein, wieder mitzukommen und euch vorzustellen, dass wir dort mit auf dem Berg sitzen. Es ist die gewaltigste Predigt, die Jesus gehalten hat. Es ist noch nicht lange her, da ist er erst öffentlich aufgetreten und hat die Leute aufgefordert, kehrt um, ändert euren Sinn, ändert eure Denkrichtung und eure Handlungsrichtung, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und dann wird er nicht müde, über dieses Reich Gottes zu reden. Und die Bergpredigt ist die erste große Rede, die Jesus gehalten hat. Kraftvoll. Die Leute kamen massenweise, um ihm zuzuhören. Und am Schluss haben sie gesagt, da steckt Vollmacht drin. Das ist anders als bei den Schriftgelehrten, die uns einfach Texte vorlesen und dann debattieren darüber, wie jetzt das gemeint sein könnte. Da ist Power, das versteht man. Das ist eben so ein richtiges Leben inne. Und ich lade euch ein, jetzt hier mitzukommen und erinnert euch, wir haben gehört, dass Jesus den Leuten uns zuspricht, ihr seid glücklich. Ihr dürft glücklich sein, aber anders als erwartet. Ihr könnt glücklich sein, wenn ihr trauert, wenn ihr verfolgt werdet, wenn ihr sanftmütige Leute seid, wenn eure Herzen rein sind. Dann hat Jesus den Leuten und uns zugesprochen, ihr dürft wirksam sein. Wirksam, ja, aber anders als erwartet. Unscheinbar, wie Salz und Licht, so durchdringend. Und nicht so mit, ich zeig's euch jetzt. Und dann hat Jesus darüber geredet, was das Alte Testament für eine Bedeutung hat nach wie vor. Und er sagt, ich bin nicht gekommen, um dieses Alte Testament aufzulösen. Und beginnt es auszulegen. Wir haben jetzt schon drei Predigten, das ist heute die dritte Predigt, über Auslegungen des Alten Testaments in der Bergpredigt gehört. Aber er legt diese Sache anders aus, als erwartet. Er sagt nämlich, dass er, Jesus, selbst die Erfüllung ist vom Gesetz. Er, Jesus, verkörpert die Erfüllung des Gesetzes. Schaut, das Gesetz ist wie ein Riegel. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Und Jesus ist das fehlerlose Opferlamm, so wird er bezeichnet. Er ist der, der sich opfern lässt für unsere Übertretungen über diesen Riegel, weil er selbst gar nie darüber hinausgegangen ist. Er erfüllt das. Schaut, das Gesetz ist wie ein Spiegel. Wenn wir hineinschauen, schauen wir ein Gesicht, schauen wir einen Menschen, der merkt, ich genüge ja gar nicht. Ich genüge ja nicht, ich kann aus meiner Kraft doch nie so leben, wie es Gott gefällt, wie es würdig wäre für ein Geschöpf Gottes. Aber der Spiegel des Gesetzes weist uns auf Jesus, der kippt den Spiegel und wir sehen Jesus. Und Jesus genügt, auch wenn ich nicht genüge. Und schaut, das Gesetz ist wie eine Regel, das uns zeigt, wie wir leben können. So geht's. So gelingt das Leben. Und Jesus erfüllt diese Regel in uns, indem er dir und mir ein neues Herz schenkt und ein neues Leben. Das heißt, wenn jemand zu Christus gehört, ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist der Unterschied. Und das Neue, das in dir wird, da legt er einen Wunsch in dich, dass du diese Regel Gottes als dein Lebensmaßstab haben möchtest. Und er legt die Kraft seines Heiligen Geistes in dich, der dich befähigt, darin zu leben. Das Ganze heißt Heiligung. Wir wachsen in diese Lebensform hinein, die nach Gottes Willen geformt ist. Das ist ein lebenslanger Prozess. Und Jesus sagt also, ich erfülle das Gesetz. Und das geht nicht ohne Vergebung. Es geht nicht ohne Erneuerung. Das geht nicht ohne ein neues Leben, das er uns schenken will. Auch beim heutigen Thema. Er greift ein heißes Eisen auf. Er redet über die Ehe oder vielmehr darüber, woran zerbricht die Ehe. Und das war damals auch eine große Debatte bei den Leuten, die ihm zugehört haben. Die Rabbis haben sich darüber gestritten, wie ist das gemeint mit Ehebruch? Was ist der Grund, dass es schon so weit ist und wann? Die haben so debattiert. Aber Jesus debattiert nicht, sondern er nimmt die Leute mit hinein, zitiert wie gewohnt aus dem Alten Testament, zitiert dieses siebte Gebot in diesem Fall und zeigt uns, wie die Ehe zu schützen ist. Und wenn er dieses Du sollst nicht Ehe brechen aufgreift, dann könnten wir uns ja jetzt überlegen, machen wir das wie mit der Vase. Wir machen zuerst Jesus ein paar Vorschläge, was er jetzt sagen könnte. Schau mal, Jesus, die Ehe ist doch wie eine Vase, die zerbrechlich ist. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir die Vase, es ist jetzt einfach so ein Glas, das ist sehr zerbrechlich, wenn ich es fallen lasse, dass wir das einfach in einen anderen Winkel stellen, an einen anderen Ort, wo man es nicht so sieht. Weißt du, hinter diesem Wunsch steckt eigentlich, dass man die Ehe abschafft. Dass man die Ehe so für Liebhaber, die noch daran festhalten, so wie Leute hier, in eine Abstellecke, das könnte man hier hin tun, so hinten, in eine Abstellecke tut, dass die Ehe dort sicher ist. Und wir können dann viel freier leben. Wir können dann auch verschiedene neue Formen ausprobieren oder so, wie man zusammenleben kann. Das ist eine Möglichkeit, die Ehe abschaffen. Kann man nicht ganz. Erfahrungsgemäß merkt man, die Ehe, die kann man nicht abschaffen. Jede Kultur auf dieser Welt hat irgendeine Form der Ehe. Irgendeine Grundzelle der Gesellschaft. Und auch wenn die 68er-Bewegung, vielleicht sagt das einigen von euch etwas, versucht hat, die Ehe abzuschaffen, gesagt, das ist etwas Spießbürgerliches, das ist etwas für Verstaubte. Es ist nicht gelungen. Heute wird geheiratet wie verrückt. Also haben wir einen besseren Vorschlag. Jesus, du könntest doch so handhaben, dass du sagst, wir stellen diese Ehe in die Mitte und schreiben einfach drauf, Spielen verboten. Wir nehmen wieder die guten alten Ehegesetze. Bis 1989 war es in der Schweiz strafbar, die Ehe zu brechen. Also wenn jemand ein Verhältnis hatte mit einer Drittperson, die nicht zur eigenen Ehe gehört, dann durfte sie angezeigt werden, das war strafbar. Wir sind heute nicht mehr dort. Das neue Eherecht sagt nicht, dass es strafbar ist, die Ehe zu brechen. Es gab natürlich dann auch schon Bundesgerichtsentscheide, wie weit das geht. Also das Thema wird hochgenommen. Aber wir könnten doch einfach sagen, wir spielen nicht mehr mit dem ganzen Thema Flirten und Ehebrechen und Freundschaften irgendwo außerhalb und was auch immer. Wir lassen doch das Thema, wir leben ganz korrekt. Einfach enthaltsam, heiraten, Vollpower und dann, wenn jemand stirbt, wieder enthaltsam. Wir leben doch so. Aber die Erfahrung sagt, das funktioniert auch nicht. Es wird immer gespielt. Wisst ihr, was ich meine? Und wo solche radikalen Gesetze gelten, ist der Deckmantel, wo Übles im Verborgenen abläuft, auch vorhanden. Und man hört viele solche Geschichten über Missbrauch oder über Untreue, was auch immer, auch von Leitern. Das ist nicht gut. Also nehmen wir die dritte Variante. Jesus, du könntest das so machen. Wir definieren die Ehe um. Wir nehmen einfach Plastik statt Glas und schreiben drauf, das ist Glas, damit es nicht so auffällt. Das wird heute gemacht. Man definiert die Ehe um. Ehe für alle, Konkubinatsvertrag, was immer. Und sagt, ja, so kann es nicht mehr in die Brüche gehen. Aber die Erfahrung sagt uns, du kannst die Ehe nicht umdefinieren, ohne dass sie ihre Schönheit und ihren Glanz und ihres Edle verliert. Irgendwie brauchen wir einen anderen Zugang. Weder Plastik, noch Spielverbot, noch in die Abstellkammer. Jesus, sag uns, wo es lang geht. Und Jesus zitiert, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Hoppla. Das geht in eine etwas andere Richtung, als ich erwartet habe, Jesus. Du machst das ja noch krasser, noch schärfer. Was will Jesus damit meinen? Er debattiert also nicht darüber, was man alles falsch gemacht haben muss. Ich meine, der andere, damit ich das Recht habe, mich von ihm trennen zu lassen. So wie die Rabbis, die damals gesagt haben, wenn deine Frau das Essen anbrennen lässt, ist das Grund genug, dass du ihr einen Scheidebrief mitgibst. Das war eine These. Jesus lässt sich nicht auf solche Dinge ein. Aber er sagt, wir müssen die Ehe schützen, das ist klar. Sie ist zerbrechlich. Aber wir schützen sie nur dann, wenn wir lernen, auf unser eigenes Herz zu achten. Denn Ehebruch beginnt im Herzen. Beginne bei dir selber, nicht beim anderen. Schaut, Jesus spricht über das, was im Herzen abgeht. Und deswegen ist das mein erster Punkt, den ich hier von Jesus lerne. Ehe schützen ist Herzenssache. Beginne bei dir selber und nicht beim anderen. Was ist eigentlich die Ehe, die wir schützen sollen? Im Schweizerischen Zivilgesetzbuch gibt es eine gute Definition. Alle Verheirateten, habt ihr das vorher durchgelesen, was dort steht über die Ehe, bevor ihr Ja gesagt habt? Also für den Fall, dass ihr es nicht gemacht habt und für den Fall, dass jemand noch vorhat zu heiraten, hier haben wir es. Die eheliche Gemeinschaft, Rechte und Pflichten der Ehegatten. Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden. Sie verpflichten sich, ja, gegenseitig das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen. Und sie schulden einander Treue und Beistand. Also mit unserem Ja, ich will, haben wir uns verpflichtet, gegenseitig beide für das Wohl der Ehegemeinschaft, der Familie, die wir gründen, zu sorgen, für die gemeinsamen Kinder zu sorgen. Der Eheschluss beginnt mit einer Trauung und man schuldet einander Treue und Beistand. Das ist eine Schuld, die wir dem Ehepartner gegenüber haben. Ist doch schön. Ist doch etwas Schützenswertes, das hier. Jesus wurde auch gefragt, sag mal, was ist die Ehe und wie ist das mit der Scheidung? Und hat in Matthäus 19, also einige Kapitel hinter der Bergpredigt, Folgendes gesagt. Wisst ihr nicht, dass in der Schrift steht, erwiderte Jesus, dort steht, dass der Schöpfer die Menschen als Mann und Frau schuf. Und es heißt weiter, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Damit ist die Ehe-Definition der Bibel zitiert. Es geht hier wirklich um Ehe. Und dann sagt er weiter, dann sind sie also nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand soll sie mehr trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Eine Ehe beginnt also auch nach Jesus mit dem bewussten öffentlichen Ja füreinander, für einen Start. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Das ist eine öffentliche Sache, die so geschieht. Und die Ehe ist etwas Schützenswertes, auch hier. Auch hier redet Jesus davon, dass es eine Trauung gibt am Anfang und dass man füreinander da ist, dass diese Gemeinschaft, diese Einheit gestiftet wird. Und die Einheit, die in der Ehe möglich ist, ist etwas, was Gott tut. Er fügt einen Mann und eine Frau zu einer Einheit zusammen, das können Menschen gar nicht. Ehe ist eine besondere Sache, eine spezielle Einheit, die es hier gibt. Sie ist schützenswert und sie ist zerbrechlich. Und in dem allem merken wir, wenn Jesus darüber redet, er zielt wieder aufs Herz. Er sagt, beobachte, wie dein Herz funktioniert. Wenn ich weiß, ich habe mich verpflichtet für die Ehe, dann ist es eine Herzenssache, dass ich diese Verpflichtung, diese Entscheidung immer wieder hervorhole und immer wieder bestätige und sage, ich will das. Sonst funktioniert das nicht. Und Jesus kommt immer wieder auf dieses Herz, schon als er über den Zorn geredet hat. Wer von euch hat diese Predigt mitgehört über den Zorn, über das Morden? Zorn ist Mord. War da jemand dabei? Doch ein paar. Da merken wir ja auch, es beginnt nicht erst dort, wo ich auf jemanden einschlage, sondern es beginnt im Herzen, wo ich einen Gedanken nähre, wo ich etwas zulasse, wo ich ein Gefühl der Ablehnung kultiviere. Oder im Fall von dem, was Jesus hier sagt, ein Gefühl der Begierde für eine Drittperson. Dort beginnt der Ehebruch. Als Jesus einem jungen, reichen Mann begegnete, ein angesehener Mensch, ein korrekter Mensch, so ein richtiger Macher-Typ, ein Macher, der sagte, tue recht und scheue niemand. Als er diesem jungen Mann begegnete und dieser ihn fragte, Jesus, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Da hat Jesus ihn an die 10 Gebote erinnert und hat aufgezählt und aufzählen lassen. Das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, war auch eines davon, das wörtlich zitiert wird. Und dann sagt der junge Mann, ja, kein Problem, seit ich klein bin, habe ich mich an all diese Gebote gehalten. Und ich denke mir, was für eine Anmaßung. Kann das jemand wirklich von sich sagen, dass er alle diese Gebote von klein auf gehalten hat? Aber Jesus konfrontiert den jungen Mann nicht mit dieser Anmaßung. Er sagt nicht, du bist mir nur ein Bluffsack. Sondern er sagt, okay, dann habe ich noch eines. Nimm all deinen Wohlstand, all dein Geld, all dein Hab und Gut. Verkaufe es. Und mit dem Erlös gehst du zu den armen Leuten, weißt du, die armen Leute, die da draußen vor deiner Stadt im Graben sitzen. Und schenke es ihnen. Und dann komm und werde mein Jünger, folge mir nach. Und damit hat Jesus das Herz berührt, dieses Mannes. Dort, wo das Herz hart war. Das hat er berührt. Er hat gemerkt, der Mann hat durch Habgier, durch Geiz oder was immer, ein hartes Herz bekommen gegenüber den armen Leuten. Der war nicht ein sozial Eingestellter. Und Jesus hat gesagt, schau mal, da ist das Problem, dein Herz ist hart geworden. Die Debatte der Jünger dann, oh, wenn das so ist, ein reicher Mann kann ja gar nicht ins Himmelreich hineinkommen, wie ein Kamel nicht durch ein Nadelöhr durchgeht, da kommt diese Geschichte. Wer kann dann überhaupt noch gerettet werden? Und Jesus sagt, schau mal, bei Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Jesus begegnet auch einmal einer Frau. Die Frau hat schon so oft erlebt, wie sie zerbrochen wurde in ihrem Herzen. Sie war schon 5-mal verheiratet und jetzt mit dem 6. Mann, den sie hatte, lebte sie einfach zusammen, unverheiratet. Wie oft wurde diese Frau schon enttäuscht, wie Dreck behandelt? Wie oft hat sie schon einen ihrer Ehemänner betrogen? Wir wissen es nicht. Im Gespräch, das Jesus mit der Frau führt, deckt er schamlos auf, was geschehen ist in ihrem Leben. Er sagt es ihr ins Gesicht, aber er macht ihr keinen Vorwurf daraus. Kein bisschen Abschätzung, sondern voller Wertschätzung spricht er diese Frau an und zeigt ihr, wo sie ihren wirklichen Durst hat, ihren Lebensdurst. Und dass er der Retter selbst ist, der diesen Durst stillen kann. Diese Frau kann Jesus finden und sie wird eine neue Frau. Sie beginnt zu erzählen von diesem, was sie erlebt hat. Sie beginnt Zeugnis abzulegen von dieser Befreiung, von dieser Wertschätzung, von diesem Neuanfang, den sie erlebt hat. Und diese Frau ist vielleicht ein freier Typ, ein Freiheitsmensch. Vielleicht nicht aus Prinzip, sondern aus Enttäuschung über Enttäuschung über Enttäuschung. Und sagt sich jetzt, ich kann das doch nicht mehr so ernst nehmen. Aber beide Personen, der junge Mann und diese Frau, sie brauchen Jesus. Sie brauchen weder eine Gesetzlichkeit noch eine Gesetzlosigkeit. Sie brauchen weder mach jetzt mal noch frei, 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 sondern sie brauchen Evangelium. Sie brauchen gute Nachricht von der Freiheit, von der Vergebung, von der Gnade, vom Neuanfang. Das ist das, worüber Jesus hier irgendwie redet, wenn er vom Herzen redet. Sorry, ich höre das in diesen Worten. Ich denke, er möchte darauf hinausgehen. Und das führt dazu, er möchte, dass der Friede Gottes in unseren Herzen regieren kann. Wie geschieht geistliches Wachstum? Wie können wir verändert werden? Erinnert ihr euch an die Kolosserbrief-Predigtserie im letzten Herbst? Wir haben den Kolosserbrief angeschaut und wir haben gelernt, Jesus bringt uns in einen neuen Stand, indem er uns erlöst. Er gibt uns eine neue Identität, indem er sagt, du bist geliebt, du bist erwählt, du bist heilig. Und er gibt uns ein neues Herz, das erfüllt ist von Gottes Frieden. Und daraus ermöglicht er uns zu einem neuen Verhalten. Das ist der Unterschied. Das möchte er. Er möchte in unser Herz kommen mit seinem Frieden, wo unsere Entscheidungen ablaufen. Jetzt ist es natürlich schwierig, so angesprochen zu werden von Jesus und zu hören, Mensch, schau mal, sogar ein begehrlicher Blick zu einer anderen Frau von mir wäre Ehebruch, ist Ehebruch. Und Ehebruch ist schlimm. Also hat sich Jesus das auch gedacht, man kann ja mit Ausreden kommen oder mit Erklärungen. Und die erste dieser Ausreden ist, weißt du, ich bin halt so. Ich bin halt so. Jesus hat gerade gesagt, du brichst die Ehe in deinem Herzen, wenn du schon nur eine andere Frau oder einen anderen Mann begehrst und du denkst, ja, weißt du, meine Augen machen das halt. Oder meine Hand ist ausgerutscht. Das hört man dann mehr so, wenn bei Eltern wieder schon mal das Kind geschlagen wurde, ohne dass sie es wollten. Meine Hand ist ausgerutscht. Man gibt einem Körperteil Schuld. Oder man gibt die Umstände Schuld, dass man sagt, ja, weißt du, das ist halt wegen meiner Erziehung. Oder das ist halt, weil diese Welt so böse ist. Oder das ist halt, weil der andere. All diese, ich bin halt so, oder das ist halt wegen dem, konfrontiert Jesus mit dieser Aussage. Jetzt haltet euch fest. Wenn dich also dein Auge, auch wenn es dein gutes Auge ist, zur Begierde verführt, reiß es heraus und wirf es weg. Besser, du verlierst einen Körperteil, als dass ein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine Hand, auch wenn es deine kräftigere Hand ist, zum Bösen verführt, dann hack sie ab und wirf sie weg. Besser, du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Zu dieser Stelle gibt es verschiedene Erklärungen. Mir gefällt die von Theodor Zahn am besten. Er sagt, Jesus meint das hier nicht bildlich, sondern wörtlich. Ich habe sicher schon gedacht, das muss irgendwie bildlich gemeint sein. Oder so. Man kann ja nicht das Auge, das Rechte rausreißen, mit dem Linken kann man ja auch Blödsinn machen. Er meint es wörtlich. Aber er will auch damit sagen, es ist eigentlich eine Situation, die gar nicht eintritt. Du gibst zwar deinen Körperteilen Schuld oder den Umständen, aber eigentlich sitzt die Ursache in deinem Herzen. Ich will den Gedanken noch einmal ausführen. Also wenn du tatsächlich von deinem Körperteil verführt wirst, dass du sündigst, dann denke konsequent weiter. Dann reiß das Auge aus, denn wenn du das nicht tust und dieses Körperteil, das dich verführt, einfach machen lässt, dann wirst du selbst mit dem ganzen Körper in der Hölle schmoren. Und das ist Fakt. Sünde verdient Strafe. Mord verdient Hölle. Ehebruch verdient Hölle. Das ist die Ausgangslage, von der geht Jesus aus. Und ich will das nicht wegstreichen. Aber er sagt, das kommt eigentlich gar nicht vor. dass dein Auge das macht. Aber wenn du schon dich damit herausredest, dann sei konsequent und reiß es aus. Versteht ihr den Gedankengang? Ich glaube, Jesus will hier wieder aufs Herz zielen und sagen, das ist gar nicht das Problem, deine Augen. Es ist nicht deine Hand, die ausgerutscht ist, sondern dein Herz. Jakobus hat es so gesagt, jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt. Wer seinen Begierden nachgibt und sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Tod, es beginnt im Herzen. Mach also dein Herz nicht hart, sondern lass Gott dran. Du brauchst eine Herzoperation. Wir brauchen Herz-OPs. Eine Operation, wo diese Wurzeln der Begierde herausoperiert werden. Das Herzoperation, die heißt, kehre um. Werde ein Bürger von Gottes Reich und lass den Heiligen Geist in deinem Leben wirken. Nimm Vergebung an, lebe in der Gnade. Lass dich von Liebe Gottes erfüllen. Lass dein Herz verändern. Das ist die erste Ausrede, wo Jesus sagt, nein. Die zweite Ausrede, Gott erlaubt ja Scheidung. Was hast du noch, Jesus? Hör mal, Jesus, deine radikale Auslegung vom siebten Gebot ist doch schon krass. Die kann nicht stimmen, denn es steht ja auch in der Bibel, dass Gott die Scheidung erlaubt. So steht es in 5. Mose 24. Und tatsächlich zitiert Jesus jetzt auch daraus und denkt dieses Argument konsequent zu Ende. Er sagt sich, wenn das wirklich so ist, dass, weil Gott ja die Scheidung erlaubt, man die Sache mit dem Ehebrechen nicht mehr so ernst nehmen sollte, dann denk es weiter. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, sagt Jesus in Matthäus 5, 31, ein Mann darf sich von seiner Frau scheiden lassen, wenn er ihr einen Scheidungsbrief ausstellt. Ich aber sage, wenn ein Mann sich von seiner Frau scheiden lässt, es sei denn, sie war untreu, macht er sie zur Ehebrecherin. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Ich glaube, hier spricht Jesus nicht wirklich darüber, was er jetzt von Scheidung und Wiederheirat hält. Das ist nicht sein Hauptthema, sondern sein Thema ist, was läuft im Herzen ab. An anderer Stelle bringt er das dann schon deutlicher zum Ausdruck. Wir haben schon aus Matthäus 19 etwas gehört. Dort fährt er auch weiter fort und sagt, die Scheidung wurde von Gott durch Mose erlaubt, wegen der Härte eurer Herzen. Es ist also nicht so, dass dort das Scheidungsgebot gegeben wird, was heißt, wenn du Probleme hast, dann scheidet euch, sondern wenn ihr euch scheidet, dann macht es mit Ordnung, dass die Partner, die Partnerin vor allem, die Ehefrau, einen Scheidungsbrief hat und damit wieder geschützt ist. Es ist ein Schutz in dieser Situation, in der Härte dieser Welt. Und hier denkt er weiter und kommt irgendwie zu der Frage, wann bricht eigentlich die Ehe? Bei der Scheidung? Nein. Wenn wir diesen Satz von Jesus genauer anschauen, wie er das erklärt, ich gehe nochmal zurück, dann merken wir, wenn ein Mann sich von seiner Frau scheiden lässt, es sei denn, sie war untreu, macht er sie zur Ehebrecherin. Er redet von der Ehe als einem Bund, wie einer Vase, die zerbrochen werden kann. Das ist dann auch schmerzhaft, wenn es geschieht. Und es sagt, wenn sich ein Mann von seiner Frau scheiden lässt, macht er sie zur Ehebrecherin, denn in der damaligen Kultur war es auch normal, die Frau konnte nicht allein bleiben, sie musste einen neuen Mann suchen. Es war schwierig. Heute ist das nicht dasselbe mehr wie damals. Aber hier ist der Gedankengang. Er macht sie zur Ehebrecherin, weil sie dann einen neuen Mann heiratet. Und durch diese Heirat mit dem neuen Mann zerbricht die Ehe dann vollends. Aber er sagt, außer sie war untreu, außer sie war eine Unzüchtige, wird das manchmal übersetzt. Hier in diesem Beispiel ist es die Frau. Das kann natürlich auch der Mann sein. Aber hier wird gesagt, die Ehe bricht auch bei Untreue. Die Ehe bricht dort, wo eine dritte Person in unsere Ehebeziehung hineinkommt. Und Jesus hat ja da schon gezeigt, dass das im Herzen beginnt. Und das muss nicht einmal, ich rede jetzt meine eigenen Gedanken, das muss nicht einmal Begierde sein, ich will jetzt mit dieser anderen Frau Sex haben. Sondern es kann einfach sein, ah, das ist eine Frau, die versteht mich. Meine versteht mich nicht mehr. Und dann merkt man, da hänge ich schon jetzt das Neue dran. Und die Ehe beginnt zu brechen. Also diese Untreue, die schon ganz tief anfängt, die zerbricht eigentlich die Ehe schon. Und erst dann, im letzten Beispiel, wenn jemand dann eine geschiedene Frau heiratet, bricht er auch die Ehe. Nämlich die Ehe der Frau, die geschieden ist von vorher. Also merkt ihr, es ist bei dem, was Jesus sagt, nicht so wie in unserer Gesetzgebung. In unserer Gesetzgebung ist es so, dass wenn eine Ehe geschieden ist, ist sie beendet, fertig. Da bist du wieder frei für Neues. Und bei Jesus kommen Aussagen mit, ihr merkt das, das sagt, Moment, die Ehe selber bricht nicht bei der Scheidung, sondern bei der Untreue. Vielleicht bei der zweiten Hochzeit. Vielleicht, wenn etwas abgegangen ist, schon im Herzen. Also, was bedeutet das in unserem Zusammenhang? Ich verstehe das so. Ich verstehe es so, dass wir unser Herz schützen sollen, ehe es zu spät ist. Wir können diese Ausrede brauchen, dass wir sagen, hey, Scheidung ist doch möglich. Also muss ich mir nicht so Mühe geben. Also muss ich nicht an mein Herz heran. Ich will jetzt halt einfach nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Und dann sagt Jesus, aber es geht nicht ab, ohne dass irgendetwas zerbricht. Du kannst die Scheidung suchen, aber es wird etwas kaputt gehen. Und ich sage auch, manchmal ist Scheidung heute der bessere Weg. Ich weiß, ich dürfte das wahrscheinlich gar nicht so sagen hier als Pfarrer, als bibeltreuer Pfarrer, aber manchmal ist das der bessere Weg. Aber es geht nie ohne Sünde ab. Es geht nie ohne Zerbruch ab. Es zerbricht immer eine Vase. Es bricht immer irgendetwas. Es geht immer irgendetwas kaputt bei dieser Scheidung. Und das... Oh, seid ihr wieder hier? Sorry. Das ist mühsam, nicht nur für die Betroffenen, sondern es ist auch mühsam für die ringsherum. Denn überall sind Scherben und wer putzt das jetzt wieder auf? Danke, Putzteam. Nein, ich kümmere mich dann drum. Aber seid vorsichtig, es hat Scherben hier. Wir brauchen diese Herzoperation von Jesus. Also lasst mich ein paar Gedanken weitergeben. Liebe Verheiratete, achtet auf eure Herzen. Dass nichts, was die Ehevase zerbricht, hier drin seine Wurzeln schlagen kann. Liebe Verheiratete, Sex ist ein wichtiger Teil in der Ehe. Und guter Sex lebt davon, dass der Ehepartner spürt, ich bin begehrt. Und nicht spürt, eigentlich begehrt er sonst jemanden. Oder eigentlich begehrt sie sonst was. Gute Ehe lebt davon. Manchmal wird die Ehevase staubig vom Stress des Alltags. Manchmal wird sie brüchig von dauernden Konflikten oder Unzufriedenheit. Manchmal steht die Ehevase in einer schiefen Unterlage, weil nicht beide Partner gleich stark mitziehen oder mitziehen können. Oder auch, weil ein Partner an Jesus glaubt und der andere Partner glaubt sonst etwas und die Vase steht schief. Oh, ich bitte dich, schütze deine Ehe. Schütze deine Ehe, indem du dein Herz von Jesus verändern und heilen lässt. Wir brauchen Vergebung, wir brauchen viel Gnade, wir brauchen Jesus in unseren Ehen. Liebe Geschiedene, achtet auf euer Herz. Ich sage das zu allen von uns. Achtet auf euer Herz, dass nicht die Verletzungen und Enttäuschungen der früheren Ehe jetzt die Entscheidungen und das Denken und Handeln bestimmen. Weder Selbstvorwürfe im Stil von «Ich bin ein Versager», noch der Selbstschutz im Stil von «Sowas passiert mir nie mehr», sind hier wirklich hilfreich. Ich glaube, Jesus will eure Herzen mit tiefer Vergebung berühren. Und mit Hoffnung. Hoffnung auf einen Neuanfang. Und mit starker Liebe. liebe Verwitwete, achtet auf euer Herz, dass ihr echten Trost bei Gott sucht. Man kann sich so viel überall irgendwie trösten, aber Gottes Tröster ist der Heilige Geist, den er mit wahnsinnig viel Liebe in eure Herzen ausgegossen hat. Liebe Singles, achtet auf euer Herz und ringt um eure Zufriedenheit. Ringt um eure Zufriedenheit. Jetzt zufrieden sagen zu können, es ist gut, dass ich alleine bin. Es muss nicht so bleiben, aber für den Moment ist es gut. Das ist ein Durchringen, dass man das sagen kann. Aber Gott schenkt Zufriedenheit. Single sein kann Segen und Last sein. Lerne in beiden, dich im Glauben an Jesus zu stärken und nicht in Wünschen und Begierden nach einem möglichen Partner. Liebe Jugendliche, achtet auf euer Herz und lernt mit euren Gefühlen und euren Wünschen und Bedürfnissen, aber auch mit euren Plänen und Gedanken, nah beim himmlischen Vater zu bleiben. Und Gottes Vorstellung von Ehe und Beziehung saugt das auf, füllt eure Gedanken damit auf. Überlegt euch mal, was ihr innerhalb der letzten Woche gesehen oder gehört oder erlebt habt, was mit Beziehung und Ehe zu tun hat. Wie viel Prozent davon war über Treue und über das Glück in der Ehe oder über die Verbindlichkeit oder um den gegenseitigen Beistand? Und wie viel Prozent war anders? Seht ihr? Wir müssen es wirklich uns mit Gottes Gedanken füllen. Wir können doch nicht Entscheidungen über unsere Zukunft, über unsere Beziehungen treffen, darüber, wie wir vorgehen in einer Freundschaftszeit oder wie wir heiraten oder nicht heiraten oder Konkubinat oder nicht, indem wir einfach auf unsere Erfahrungen schauen. Wir brauchen diese Impulse, die uns Gottes Wort gibt. Und der Tipp ist, dass ihr mit der Bibel-App euch mal so einen richtig satten Bibelleseplan über Sex anschaut oder über Freundschaft und Liebe. Es gibt nämlich in der Bibel viel dazu. Und deswegen auch, liebe Befreundete, achtet auf euer Herz, dass ihr bereits in der Freundschaftszeit eure werdende Ehevase schützt, indem ihr eure Herzen von Jesus prägen lässt. Im Herzen fühlen wir füreinander Liebe, aber im Herzen treffen wir auch Entscheidungen, die unsere Freundschaft entscheidend prägen. Und das ist darum auch das Fazit, das ich der ganzen Gemeinde, uns allen ans Herz legen möchte. Kommt, lasst uns beten für gesunde Ehen. Dass die Ehevasen nicht nur geschützt werden, sondern einen wunderbaren Platz haben in der Mitte dieser Welt. Und dass in diese Ehevasen Blumen eingesteckt werden, die Blume der Frau aufblüht, die Blume des Mannes aufblüht, die Blumen der Kinder so richtig blühen. Lasst uns beten für gesunde Ehen, die getränkt sind von dieser Liebe Gottes. Und lasst uns beten, dass dort, wo Zerbruch geschehen ist, auch Gottes Heilung hineinkommt und Gottes Wiederherstellung, dass Neues möglich wird. Denn es geht um unsere Herzen. Lasst uns beten für unsere Gemeinde, dass wir ein Ort der Heilung sein können, dass wer hierher kommt, nicht das Gefühl haben muss, ups, hier sollte ich mich aber wirklich korrekt verhalten, sonst werde ich schräge angeschaut. Nein, hier gibt es bedingungslose Annahme. Aber dass man auch heil werden kann, dass Veränderung geschieht, wo Jesus unsere Herzen operiert. Dafür möchte ich beten. Und mit diesem Merkvers, den wir schon im letzten Herbst gehört haben, schließe ich ab. Anschließend bete ich noch. Aber den lesen wir gemeinsam. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib. Und seid dankbar, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Ja, Jesus, dein Wort soll reichlich, übermäßig in uns, unter uns wohnen, in unseren Gedanken, in unseren Herzen, in unseren Gefühlen, in unseren Entscheidungen. Dein Wort soll hier wohnen, dein Friede soll regieren. Ich bete für all die Gruppen, die ich eben aufgezählt habe, dass wir auf unser Herz achten können und dass dein Friede in unseren Herzen genau dort zu regieren beginnt, wo wir es nötig haben. Ich bete für die Kraft zu vergeben, wo uns Schlimmes angetan worden ist. Und ich bete um die Demut, um Vergebung zu bitten, wo wir selbst Schlimmes angetan haben. Ich bete um Gnade und Erneuerung dort, wo wir das Gefühl haben, es ist jetzt alles vorbei und es geht nicht mehr. Ich bitte um neue Hoffnung und neuen Mut. Ich bitte, dass verstaubte Ehevasen abgestaubt werden und wieder neu glänzen. Ich bitte, dass mürbe, zerbrechliche Ehevasen wieder neu stabilisiert werden, neuen Leim bekommen durch deine Liebe und deine Gnade. Ich bitte, dass Leute in Freundschaft oder als Singles deine Zufriedenheit erleben, deine Hilfe erfahren. Ich bitte für die Verwitweten unter uns, dass dein echter Trost hier ist. Du bist Gott und dir dienen wir, weil wir wissen, es ist das Beste, nah bei dir zu sein. Ohne dich, Jesus, können wir nichts tun. Amen.